Gnade sei mit euch und Friede von Gott, unserem Vater und dem Herrn Jesus Christus. Amen. Hört eine Predigt über 1. Petrus 2, die Verse 11 bis 17. Liebe Brüder, ich ermahne euch als Fremdlinge und Pilger, enthaltet euch von fleischlichen Begierden, die gegen die Seele streiten, und führt ein rechtschaffenes Leben unter den Heiden, damit die, die euch verleumden als Übeltäter, eure guten Werke sehen und Gott preisen am Tag der Heimsuchung. Seid untertan aller menschlichen Ordnung um des Herrn willen, es sei dem König als dem Obersten oder den Statthaltern als denen, die von ihm gesandt sind zur Bestrafung der Übeltäter und zum Lob derer, die Gutes tun. Denn das ist der Wille Gottes, dass ihr mit guten Taten den unwissenden und törichten Menschen das Maul stopft, als die Freien und nicht als hättet ihr die Freiheit zum Deckmantel der Bosheit, sondern als die Knechte Gottes. Ehrt jedermann, habt die Brüder lieb, fürchtet Gott, ehrt den König. Herr, wir bitten dich, segne dieses Wort an unseren Herzen. Amen. In unserem Herrn und Heiland Jesus Christus. Ein Schlagwort, das die derzeitige Flüchtlingsdiskussion in unserem Land bestimmt, ist die Integration. Gemeint ist, dass sich Menschen, die in unserem Land vorübergehend Zuflucht oder gar eine neue Heimat suchen, bereit sind, sich in unsere Gesellschaft einzufügen. Dazu gehört, dass sie unsere Sprache lernen, dass sie die Gesetze und Gepflogenheiten anerkennen, die hier in Deutschland das Zusammenleben der Menschen regeln. Auf der anderen Seite gewährt ihnen unsere Gesellschaft dann auch den Schutz ihrer Eigenheiten und Gewohnheiten, solange sie mit dem Grundgesetz nicht in Konflikt kommen. Es ist eine oft hitzige und emotionale Debatte, die heute geführt wird, was man von den Menschen, die aus ganz anderen Gesellschaften zu uns kommen, verlangen kann und was nicht. Auch um uns macht diese Diskussion keinen Bogen. Wir selbst bilden uns unsere Meinung und tun diese mehr oder weniger deutlich kund. Unsere heutige Epistel sollte uns in diesem Zusammenhang besonders hellhörig werden lassen. Sie zeigt uns nämlich, dass wir selbst Fremdlinge sind, und sie zeigt uns, wie weit unsere Integration gehen soll und muss. Wie leben wir in dieser Welt? Welches Verhältnis pflegen wir zu den jeweiligen gesellschaftlichen Gegebenheiten, unter denen wir unser irdisches Leben führen? Fassen wir die Worte des Petrus zusammen, dann können wir sagen, wir Christen sind da, aber nicht von hier. Wir bleiben Fremdlinge und Pilger, doch zugleich sind wir Bürger unseres Landes und werben für eine neue Heimat. Wir Christen sind da, aber nicht von hier. Wir bleiben Fremdlinge und Pilger. Ja, von Flüchtlingen oder Einwanderern wird heute von einer Gesellschaft zu Recht erwartet, dass sie sich in das gesellschaftliche Gefüge ihres Gastlandes oder ihrer neuen Heimat integrieren, also einfügen. Nur so kann in Zukunft ein gemeinsames Leben gelingen. Dabei verlangt niemand, dass diese Menschen ihre Wurzeln vergessen oder verleugnen sollen. Wenn sie aber irgendwann einmal sagen können, ich bin hier zu Hause, ich bin ein deutscher Staatsbürger und hier fühle ich mich wohl. Ich halte mich an die Gesetze und Ordnungen dieses Landes, weil ich mir ihren Geist und Sinn zu eigen gemacht habe. Dann wohl ist Integration wirklich gelungen. Wie schwer das oft ist, wird zurzeit an vielen Punkten deutlich. Wie aber ist es nun mit uns selbst? Als was verstehen wir uns, die wir in Deutschland geboren wurden und aufgewachsen sind? Welchen Stand haben wir als Christen in unserem Land und in dieser Welt? Welches Selbstverständnis haben wir? Der Apostel Petrus öffnet uns mit unseren heutigen Predigtworten die Augen dafür, was und wer wir eigentlich sind. Er schreibt, liebe Brüder, ich ermahne euch als Fremdlinge und Pilger, enthaltet euch von fleischlichen Begierden, die gegen die Seele streiten. Ein Fremdling war zur Zeit des Apostels Petrus ein Ausländer, der nur für kurze Zeit in einer für ihn fremden Gesellschaft lebte. Ein solcher Fremdling besaß überhaupt keine Rechte. Mit den Pilgern ist in unseren Bibeln ein Wort wiedergegeben, mit dem ein Ausländer bezeichnet wurde, der für eine längere Zeit in der Fremde lebte und auch einige, wenn auch wenige Rechte besaß. Das also sind wir, Fremdlinge und Pilger. Wir Christen sind da, wir leben in dieser Welt und in den jeweiligen Staaten, die es auf der Welt gibt. Aber auch wenn wir unser ganzes irdisches Leben auf dieser Welt führen, wir sind nicht von der Welt, wir bleiben ihr fremd und wir bleiben auf der Durchreise. Petrus ermahnt uns als Fremdlinge und Pilger. Diese Ermahnung ist keine Zurechtweisung, sondern eine nötige geistliche Hilfe. Wozu ist diese Hilfe nötig? Hören wir einmal ganz genau hin. Der Apostel mahnt uns nicht etwa davor, uns von der Welt zu enthalten. Nein, er verweist uns eben nicht auf die anderen, sondern auf uns selbst. Enthaltet euch von fleischlichen Begierden, die gegen die Seele streiten. Es ist als erstes an uns, Fremdlinge und Pilger zu bleiben. Die Welt, in der wir heute leben, würde uns gern integrieren und sie gibt sich alle Mühe, das zu erreichen. Dabei kann sie auf unsere Wurzeln verweisen, die ja in der Welt liegen. Wir alle waren einmal Teil dieser gottlosen Welt. Dann aber wurden wir aus ihr herausgerufen. Wir haben ein neues Bürgerrecht bekommen und so ist uns eine neue Heimat zugewiesen. Unser Bürgerrecht aber ist im Himmel, woher wir auch erwarten den Heiland, den Herrn Jesus Christus, der unseren nichtigen Leib verwandeln wird, dass er gleich werde seinem verherrlichten Leibe nach der Kraft, mit der er sich alle Dinge untertan machen kann. Wir sind Pilger in die neue Heimat und zugleich sind wir Wartende, die auf die Erfüllung der Verheißungen hoffen, die wir durch Christus haben und auf die wir eben im Glauben warten. Unser irdisches Leben ist eine Pilgerschaft, die wir in der Fremde führen. Pilgern ist heute wieder ganz modern. Ich bin dann mal weg, sagen viele in Anlehnung an einen bekannten Pilgerbericht, der zum Bestseller wurde. Wer sich auf Pilgerschaft begibt, der darf nur das Nötigste mitnehmen. Zu viel Gepäck wird ihn behindern. Das gilt auch für unsere geistliche Pilgerschaft. Darum mahnen uns die Apostel auch immer wieder, unnötigen Ballast abzulegen. So ruft uns etwa der Apostel Paulus zu: Legt von euch ab den alten Menschen mit seinem früheren Wandel, der sich durch trügerische Begierden zugrunde richtet. Die Begierden, von denen wir uns enthalten sollen, sind also trügerisch. Der Trug liegt darin, dass sie uns vom Weg abbringen. Sie lassen uns hier schon sesshaft werden. Solche Begierden umfassen alles, was unserem alten Menschen gefällt. Der aber ist träge und er will nicht eine mühsame Pilgerschaft auf sich nehmen. Lieber will er das heute genießen, und zwar auf allen Gebieten des Lebens. Begierde meint die Gier, die sich auf ganz unterschiedliche Dinge beziehen kann. Die Gier nach Wohlstand und Reichtum, die Gier nach Ehre und Ansehen oder auch die sexuellen Begierden, die gegen Gottes Ordnung der Ehe streiten. Doch ganz gleich, welche Begierde es auch ist, immer ist sie ganz auf diese Welt bezogen. Es sind fleischliche Begierden, also solche, die dem in Sünde gefallenen Menschen entsprechen. Enthaltet euch von fleischlichen Begierden, dass sich solche Begierden in uns finden, daran können wir nichts ändern. Das Fleisch ist schwach, solange es noch von Sünde behaftet ist. Umso mehr aber ist es an uns, den Begierden in unseren Herzen keinen Raum geben zu wollen. Ja, durch tägliche Reue und Buße gilt es, den alten Menschen immer wieder zu ersäufen, damit der neue Mensch täglich hervorkommen kann. Der aber will ein Fremdling und Pilger bleiben. Der neue Mensch hört den Ruf des Evangeliums, das uns in die ewige Heimat leitet und uns den Weg unserer Pilgerschaft zeigt. Wir Christen sind da, aber nicht von hier. Wir bleiben Fremdlinge und Pilger, doch zugleich sind wir Bürger unseres Landes. Um den fleischlichen Begierden zu entfliehen, haben Christen immer wieder versucht, der Welt zu entfliehen. Sie sind als Eremiten in die Einsamkeit gegangen oder lebten in klösterlicher Gemeinschaft. Auch den Versuch, eine christliche Kommune zu errichten, in der eigene Gesetze und Regeln gelten, hat es immer wieder gegeben. Aber geholfen hat es nichts, denn selbst wenn ein Christ auf eine einsame Insel fliehen würde, so nimmt er seinen alten Menschen mit all seinen Begierden doch mit. Was also rät uns stattdessen Petrus? Er ruft uns nicht aus der Welt, im Gegenteil, er ermahnt uns, als Bürger unseres Landes zu leben. Als Bürger, die sich dem geltenden Recht und den Gesetzen unterordnen. Petrus schreibt uns, seid untertan aller menschlichen Ordnung um des Herrn willen, es sei dem König als dem Obersten oder den Statthaltern als denen, die von ihm gesandt sind zur Bestrafung der Übeltäter und zum Lob derer, die Gutes tun. Petrus schrieb seinen Brief an Christen, die im Römischen Reich lebten, an Christen, die ihr alltägliches Leben in einer heidnischen Umwelt führen mussten. Von einer christlichen Leitkultur konnte damals keine Rede sein. Überall war das Heidentum greifbar. Dabei waren die Heiden der damaligen Zeit keine Atheisten, sondern tief religiöse Menschen, die ihren Götzen prachtvolle Tempel bauten und ihnen reiche Opfer brachten. Die Religion hatte auch Einfluss auf die Politik und die Gesetze, die im Land galten. Für die junge Christenheit war das immer wieder mit großen Problemen verbunden. Auf der einen Seite waren sie Bürger ihres Landes mit allen Rechten und Pflichten. Da ging es ihnen nicht anders als ihren heidnischen Nachbarn. Sie mussten Steuern zahlen, hatten Kriegsdienste zu leisten und waren auch sonst an alles gebunden, was der Kaiser in Rom oder seine Statthalter befahlen. So hielten sie sich an die Mahnungen der Apostel, die den Gehorsam gegenüber der Obrigkeit forderten. Denken wir an Paulus, der im Römerbrief schrieb, jeder Mann sei untertan der Obrigkeit, die Gewalt über ihn hat, denn es ist keine Obrigkeit außer von Gott, wo aber Obrigkeit ist, die ist von Gott angeordnet. Wer sich nun der Obrigkeit widersetzt, der widerstrebt der Anordnung Gottes, die ihr aber widerstreben, ziehen sich selbst das Urteil zu. Ja, es ist Gottes Ordnung für diese Welt, dass es eine Obrigkeit gibt, und als Christen haben wir diese Ordnung anzuerkennen und zu halten. Auf der anderen Seite war es der Apostel Petrus, der sich in Jerusalem der Obrigkeit gegenüber auch querstellen konnte. Von ihm stammen die Worte, man muss Gott mehr gehorchen als den Menschen. Wo liegen hier die Grenzen? Diese Frage mussten sich die Christen damals stellen, und wir stehen heute in unserem Land wieder vor diesem Problem. Lassen wir uns nicht täuschen. Die Zeit, in der man von einem christlichen Land sprechen konnte, sind in Deutschland längst vorbei. Auch mit den christlichen Werten, die gern beschworen werden, ist es nicht mehr weit her. Was sind überhaupt christliche Werte? So werden wir immer wieder vor Situationen gestellt, in denen wir abwägen müssen, was zu tun ist. Doch der Grundsatz muss bestehen bleiben: Christen sind Bürger ihres Landes, und sie sind untertan ihrer Obrigkeit. Petrus zeigt uns auch, was uns zu einem solchen Leben hilft und was die Maßschnur ist, an der wir unser Handeln zu messen haben. Ob wir der Obrigkeit untertan sind, sollen wir nicht daran festmachen, welche Partei uns gerade regiert oder welche Person gerade die Macht innehat. Um des Herrn willen, schreibt uns Petrus. Als Fremdlinge und Pilger führen wir unser irdisches Leben in dieser Welt unter der jeweiligen Obrigkeit. Aber nicht um der Obrigkeit willen, sondern um des Herrn willen. Nicht um der Obrigkeit zu gefallen, sondern weil es der Wille des Herrn ist. Ihm wollen wir gefallen und von ihm zeugen wir eben auch mit einem rechtschaffenen Leben. Ein gut bürgerliches Leben, in dem wir uns an die menschlichen Ordnungen halten, indem wir ehrlich unsere Arbeit tun, unsere Steuern bezahlen, unserer jeweiligen Verantwortung in Schule, Beruf und Familie nachkommen, wird immer um des Herrn willen geschehen. Es geschieht, weil es sein Wille ist und weil der gute Ruf eines Christen in der Welt immer auch auf Christus selbst zurückfällt. Was muss das wohl für ein Herr sein, dessen Diener bereit sind, ein solches Leben zu führen? Damit sind wir aber schon beim nächsten Punkt, den unsere Verse heute ansprechen. Sie zeigen uns, wie wir als Christen in der Welt leben sollen. einer Welt, zu der wir nicht gehören, in der wir aber leben. Ja, wir Christen sind da, aber nicht von hier. Wir bleiben unser Leben lang Fremdlinge und Pilger. Doch wir sind zugleich Bürger unseres Landes und werben für die neue Heimat. Als unser Heiland über diese Welt gegangen ist und den Menschen das Himmelreich verkündet hat, da untermauerte er seine Worte mit vielen Zeichen und Wundern. Er heilte Kranke, speiste die Hungernden oder befreite die Besessenen. So wurde deutlich, dass hinter seinen Worten auch eine Kraft steht. Er bewies damit, dass er Gottes Sohn ist. So half er den Menschen, über ihren Unglauben hinwegzukommen. Nun ist es an uns Christen, das Evangelium von der Erlösung der Sünder in aller Welt zu predigen, also auch in unserem Land. Dieses Evangelium ist heute für viele ebenso eine Torheit wie damals zur Zeit der Apostel. Nicht erst in unseren Tagen wird die christliche Lehre verlacht oder belächelt. Denken wir an Paulus, der in Athen die Auferstehung der Toten verkündete. Das fanden die klugen Griechen so lächerlich, dass sie mit Spott und Hohn reagierten. Doch wie können wir unsere Worte untermauern? Kranke heilen, böse Geister austreiben oder sonstige Wunder stehen nicht in unserer Macht. Was also tun? Petrus schreibt uns: Führt ein rechtschaffenes Leben unter den Heiden, damit die, die euch verleumden als Übeltäter, eure guten Werke sehen und Gott preisen am Tag der Heimsuchung. Denn das ist der Wille Gottes, dass ihr mit guten Taten den unwissenden und törichten Menschen das Maul stopft, als die Freien, und nicht als hättet ihr die Freiheit zum Deckmantel der Bosheit, sondern als die Knechte Gottes. Das Zeugnis eines rechtschaffenen Lebens sollten wir nie unterschätzen. Als Christen stehen wir viel mehr unter Beobachtung, als uns das oft bewusst ist. Die Menschen achten sehr darauf, ob unser Reden mit unserem Leben übereinstimmt. Wie glaubhaft ist es, wenn wir zwar von der Versöhnung zwischen Gott und den Menschen reden, aber selbst sind wir unversöhnlich? Wie glaubhaft ist es, wenn wir Ehrlichkeit und Wahrhaftigkeit predigen, aber in unserer Umwelt sind wir als Schlitzohren bekannt, die jede Möglichkeit nutzen, um sich einen Vorteil zu verschaffen? Wo wir mit unserem Leben Anstoß geben, werden wir noch so viel reden können, es wird nichts nützen. Die Menschen werden sich abwenden. Darum ist es der Wille unseres Herrn, dass wir als Bürger des Landes ein ehrbares Leben führen, das unserem Glauben entspricht. Und wem nützt ein solches Leben? Wenn es aus dem Glauben entspringt, zeigt es uns selbst, dass der Glaube lebendig ist und seine Früchte hervorbringt. Dann aber nützt es vor allem denen, die es hören und sehen, was wir der Welt zu bezeugen haben. In seiner Bergpredigt sagt Jesus: So lasst euer Licht leuchten vor den Leuten, damit sie eure guten Werke sehen und euren Vater im Himmel preisen. Die ersten Christen haben sich ganz besonders an diese Worte gehalten, obwohl es für sie mit großen Problemen verbunden war. Nicht selten wurden sie von der Obrigkeit verfolgt, obwohl sie doch treue Untertanen sein wollten. Doch ihr Glaubensmut und ihre Treue ist vielen Menschen auch zum Segen geworden. Die Christen waren anders, sie waren glaubwürdig, und darum kaufte man ihnen auch das Evangelium ab, das sie unermüdlich predigten. Viele Menschen sind so selbst zu Fremdlingen und Pilgern geworden, die sich nun auf dem Weg in die ewige Heimat befanden. So ist mit einem stillen Leben im Glauben und in aller Treue großer Segen an den Menschen bewirkt worden. Ja, die Welt sieht es. Wir Christen sind da, aber nicht von hier. Wir werden Fremdkörper bleiben, denn wir bleiben Fremdlinge und Pilger. Wehe, wenn wir uns derart integrieren, dass wir uns in den fleischlichen Begierden gar nicht mehr von der Welt unterscheiden. Hier gilt es immer wieder zu beachten, was Paulus schreibt, und stellt euch nicht dieser Welt gleich, sondern ändert euch durch Erneuerung eures Sinnes, damit ihr prüfen könnt, was Gottes Wille ist, nämlich das Gute und Wohlgefällige und Vollkommene. Damit aber sind wir nicht zur Weltflucht aufgerufen. Im Gegenteil, wir sind mitten hineingesandt in die Welt, ein jeder an den Platz, an den er von Gott gestellt wurde. Wir sind Bürger unseres Landes und wollen ein rechtschaffenes Leben führen, zur Ehre unseres Herrn und zum Segen unserer Mitmenschen. Denn wenn sie unsere guten Werke sehen und diese Werke in Verbindung mit dem verkündigten Evangelium wahrnehmen, dann ist das die beste Werbung für die neue Heimat, in die alle Menschen gerufen sind und in der es dann überhaupt keine Rolle mehr spielt, welcher Nation und Kultur wir hier auf Erden angehört haben, dass wir nur den Glauben haben und behalten. Amen. Und der Friede Gottes, der höher ist als alle Vernunft, bewahre eure Herzen und Sinne in Christus Jesus. Amen.